Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 10. Folge von unserem Podcast Universe ID. Heute haben wir zwei Gäste bei uns und zwar von First Generation. Und genau, vielleicht habt ihr Lust, euch einfach erstmal kurz vorzustellen.
Ja, hi, mein Name ist Jan. Ich studiere jetzt schon seit knapp 7 Jahren an der RWTH Chemie und ich bin jetzt seit ungefähr 2 Jahren im Verein First Generation Aachen e.V. tätig und bin jetzt PR-Leiter momentan.
Hi, ich bin Martin. Ich bin 27 Jahre alt, studiere hier an der RWTH Automatisierungstechnik im Master, habe vorher Maschinenbau im Bachelor hier an der RWTH studiert, bin der Leiter für Netzwerk im Verein und da so ein bisschen auch für Fundraising, Kooperationen zuständig. Das ist so mein Job. Und ich bin auch First Gen.
Ja, cool. Vielleicht habt ihr auch Lust, erstmal für unsere ZuhörerInnen zu erklären, was bedeutet überhaupt First Gen oder beziehungsweise leitet sich ja ab von First Generation? Also wofür steht euer Verein? Was macht ihr? Wie seid ihr auf die Gründung gekommen? Genau, vielleicht habt ihr Lust, da so ein bisschen erstmal zu erklären, was ihr überhaupt macht.
Genau, also First Generation steht für Studierende aus nicht-akademischen Haushalten und wir versuchen halt diese Studierenden zu fördern während der Zeit. Besonders legen wir Wert auf Studierendenanfänger oder Anfängerinnen, die wir dann zum Beispiel durch unser Patenschaftsprogramm unterstützen, wo wir denen Workshops kostenlos zur Verfügung stellen, aber auch gleichzeitig einen Paten oder eine Patin zur Seite zu stellen, mit denen die Arbeitstreffen machen einmal im Monat und zu denen die auch eine Beziehung aufbauen können, die denen helfen zum Beispiel bei Korrekturlesen von Arbeiten und so weiter, weil wir glauben, dass wenn man keine Eltern hat, die auch studiert haben, ist das schwierig, jemanden zu finden, der genau das für einen machen kann.
Genau. Ja, und das ist genau das Thema. Also wir saßen tatsächlich auf der Bonnstraße, ganz klassisch, und haben auch so über das Thema geredet. Das war so, als Corona angefangen hat, in diesem ersten Corona-Sommer. Und haben über das Thema geredet und einfach für uns selber festgestellt, dass wir auch vielfach benachteiligt wurden während des Studiums und nicht die gleichen Chancen hatten, wo die Eltern akademischen Hintergrund haben. Und haben uns dann einfach dazu entschlossen, den Verein zu gründen und unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, damit einfließen zu lassen, Studierende da in Zukunft zu unterstützen.
Wollt ihr vielleicht ein bisschen erzählen, inwiefern sich dann so die Benachteiligung für euch geäußert hat? Also wie habt ihr das gemerkt, dann praktisch durch den Austausch? Oder was waren so Probleme, die sich irgendwie bei euch ergeben haben? Ich schätze mal, ihr seid ja beide auch First Generation Students, ne?
Also ich bin tatsächlich kein First Generation, okay, ich bin im Verein tätig, weil ich halt diese Nische oder diese Sache sehr gut finde, dass man halt wirklich das Potenzial von allen fördert, was voraussichtlich in Zukunft auch wichtiger wird.
Ja.
Ja, aber vielleicht auch nochmal an der Stelle, also wir finden, dass man nicht klar unterscheiden kann zwischen First Gen oder nicht First Gen. Das ist jetzt nicht 1 oder 0, das ist ein fließender Übergang.
Total.
Und es ist vielfach einfach ein Wissensnachteil, den man gegenüber den Nicht-First Gens hat. Zum Beispiel, wie organisiere ich mein Auslandssemester, wie lerne ich richtig? Also dieser Übergang von Schule zu Studium, das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Lernen. Viel, viel höherer Umfang, viel komplexere Thematiken, wo man einfach mit anderen Techniken rangehen muss. Das kriegt man dann vielfach auch aus dem Elternhaus oder auch aus dem Bekanntenkreisumfeld gar nicht so mit. Und da setzen zum Beispiel auch unsere Workshops an. Solche Themen, da wollen wir den Studierenden einfach weiterhelfen. Dahingehend sind auch unsere Workshops designt.
Ich kann mir halt vorstellen, dass das, also ich bin selber auch nicht aus einer AkademikerInnen-Familie sozusagen. Ich habe auch schon, ich studiere schon ziemlich lange, also das ist schon ein Weilchen her. Und ich muss sagen, bei mir ist das am Anfang gar nicht so klar gewesen, dass ich irgendwo einen Nachteil habe. Das kam irgendwie jetzt erst, seitdem dieses Thema ja auch irgendwie ein bisschen bekannter, sage ich mal, geworden ist und überhaupt klar geworden ist, dass du Nachteile dadurch hast. Da ist mir das irgendwie klar geworden. Ich studiere zum Beispiel Politikwissenschaften. Und bei mir war das so total, dass ich so dieses, sage ich mal, intellektuelle Kapital, was irgendwie andere schon von zu Hause hatten. So, ich habe von Marx erst gehört, zum Beispiel, als ich zur Uni gekommen bin. Und andere hatten dann teilweise die ganzen Bücher und so schon gelesen. Und das ist natürlich irgendwie in dem Sinne dann auch schon voll der Vorsprung gewesen. Aber auch ganz bei einfachen Sachen wie, wie plane ich das Studium? Wie mache ich mir meinen Stundenplan? Was sind überhaupt TutorInnen? Was sind Fachschaften? Wie läuft das an der Uni ab? So, ich war voll überfordert damit am Anfang. Also es war halt cool für mich, weil das war halt kein Corona. Und man hatte dann halt irgendwie, hatte ich Glück, weil ich einfach eine Gruppe von Menschen gefunden habe. Und wir haben alles zusammen gemacht am Anfang. Also ob es jetzt irgendwie Stundenplan, für die Leistungen anmelden, halt alles in der Gruppe. Aber ich stelle mir halt auch vor, dass das halt während Corona einfach super anstrengend war. Also ich habe da echt voll oft drüber nachgedacht. Ich wäre so aufgeschmissen gewesen.
Ja. Das fängt ja schon so bei Sachen an, wie ist denn schon die Studienwahl? Was gibt es auch für Studienfächer? Oder wie suche ich ein Studienfach? Uni-Homepages sind ja schon sehr böhmische Dörfer, die man kennen muss. Und wenn man da nicht weiß, was eine Fakultät ist und dass eine Fakultät nicht der Studiengang ist oder Wohnungssuche. Mein Bruder hat den Vorteil, der das letztes Jahr angefangen zu studieren, ich habe den in den Rhein geprügelt, dass er 7 Monate vorher eine Wohnung zu suchen hat nach. Das ist A, eine Information, die halt nicht mitbekommst. Und dann habe ich bei ihm auch direkt gesagt, das sind Informationen, die mir gefehlt haben. Hier sind alle Infos. Darauf achte bitte bei der Studienwahl. Vergleiche das, habe ich von ihm zum Beispiel die Sachen von den Unis vorlesen lassen. Er hat mehr Richtung FH gesucht. Da habe ich dann Kontakte da gesucht. Hey, was heißt das, wenn das so und so im Studiengang steht? Weil manchmal selbst die Studiengangssprache ein bisschen verschönt ist zu dem, was du in der Realität nachher machst. Bei mir habe ich dazu gemerkt, ich habe E-Technik LK im Abi gehabt und mir hat ein Lehrer, der hat ganz klar gesagt, das Erste, was du machen musst, ist die Vorkurse besuchen und redet mit der Fachschaft. Der hat uns das tief eingeprügelt. Er meinte, damit gleicht die meisten Informationssachen aus. Damit hatte ich gewonnen. Habe direkt in der Fachschaft mitgemacht, da die Informationen hergeholt. Aber hätte das der Lehrer nicht gesagt, hätte ich nicht gewusst, wie wichtig die Vorkurse in der Ingenieurswissenschaft sind. Vor allem fürs Sozialleben.
Ja, besonders der Mathe-Fokus,
Ja.
das ist ja absoluter Game-Changer. Also 80% meines Freundeskreises sind immer noch aus dem Mathe-Fokus.
Bei wem nicht nehmen?
Jetzt
Also,
nach 7 Jahren, also
ja, das ist so
schon.
der absolute Klassiker. Bei mir war das auch so. Die ersten 3 Semester bestanden die daraus. Dann habe ich immer durch Fachschaft dadurch das ergänzt, dann auch andere Leute kennengelernt. Die Leute, die zum Beispiel nicht zum Vorkurs gehen, die stehen dann nachher allein in der Vorlesung und fragen sich, was habe ich falsch gemacht?
Ich meine, sowas weißt du dann halt einfach gar nicht. Wenn du halt kein familiäres Umfeld hast, oder das kann natürlich auch irgendwie durch Freunde oder eine andere soziale Gruppierung, aber es ist ja meistens dann das Problem, dass du gar nicht im Kontakt mit den Menschen bist, sondern dann erst im Studium und dann stehst du halt da und hast irgendwie schon, bevor es losgeht, schon praktisch die Hälfte verpasst. Mal abgesehen von dem sozialen Aspekt, der halt auch mega wichtig ist, fehlt dir dann auch wieder das Vorwissen, was ja dann eh schon nicht vorhanden ist. So, ne? Das ist halt mega schwierig. Aber deswegen voll cool, dass ihr das macht. Vielleicht könnt ihr das nochmal so ein bisschen mehr erklären mit dieser Patenschaft. Das habe ich eben nicht so richtig verstanden.
Die Studierenden, die sich dann bei unserem Partnerschaftsprogramm anmelden, die bekommen dann durch einen Bewertungsbogen, also das heißt, der Studierende füllt dann einen Bewertungsbogen aus und auch der Pate. Paten sind halt meistens um die 40, 50 rum, sind schon gestandene Leute aus der Wissenschaft oder Wirtschaft. Und dann werden beide gematcht, je nach Interessen und so weiter. Also da achten wir darauf, dass es schon passt, dass jetzt nicht einer aus Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel jemanden aus einem anderen Bereich zur Seite gestellt bekommt. Und der Part ist dann so gesagt Ansprechpartner für den man dann nicht als akademische Eltern, die man nicht hat, hilft dem bei jeglichen, also den kann man immer anschreiben als Studierender dann. So Arbeitstreffen werden auch veranstaltet von unserem Verein. Da haben wir dann schon Arbeitsblätter vorbereitet, die beiden zusammen bearbeiten oder nur der Studierende. Und dann wird sich darüber ausgetauscht. Und wie Martin schon gesagt hat, es geht halt wirklich auch viel um dieses, wie lerne ich überhaupt richtig? Weil ohne akademische Elternteile ist es halt schwer, wirklich jemanden eine Ansprechperson zu haben. Wie lerne ich vernünftig? Wie nutze ich meine Zeit effizient? Das ist halt, glaube ich, auch ein Hauptproblem, die Studierenden dann haben. Ich glaube, Martin hat es mir auch gesagt als First Gen, dass es bei ihm auch so war, dass es das Hauptproblem eigentlich war, wie lerne ich vernünftig? Wie nutze ich meine Zeit effizient?
Auch das Scheitern halt so ein bisschen so dazugehört hier in der Hochschule. Also manchmal, dass Klausuren nicht bestanden werden. Leute kommen teilweise von der Schule, haben Klausuren immer nur einmal geschrieben, man wusste, dass die Note für immer, dass sie halt dann mehrmals versuchen oder halt sich da bessern und aus Fehlern lernen halt Ziel der Uni ist. Das haben die Leute erst so nach den ersten 2 Semestern teilweise selber gelernt, aber das hätte man ja auch früher wissen können, dass es einfach so ein bisschen zum Experimentieren auch ist.
Absolut.
Ja, was mir als sonst noch einfallen würde, ja, vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen, oder du vielleicht,
Ja.
noch vielleicht ein bisschen mehr von deinem persönlichen Problem an der Uni erzählen. Also jetzt mal abgesehen von diesem Lernen, was war für dich schwierig so am Anfang, als du hierher gekommen bist? Oder was ist immer noch schwierig?
Ich denke, mittlerweile habe ich da ganz gut reingefunden, aber am Anfang war man schon teilweise recht orientierungslos. Auch zum Beispiel, ganz gutes Beispiel ist mal, finde ich, Ausland. Ne? Mein Bruder ist jetzt zum Beispiel im Moment in Korea, macht da sein Auslandssemester. So, den konnte ich halt auch super gut beraten und ihm sagen: Hey, Clemens, da kriegst du irgendwie Geld, da kannst du irgendwie Auslands-BAföG beantragen und dann musste er noch so einen Medical-Check machen und so. Da hat er mich dann auch gefragt, wie das alles genau funktioniert und so. Und das konnte ich ihm halt alles sagen, weil ich es auch selber schon gemacht hatte. Also, ich wollte ursprünglich nach China, dieses Tsinghua Doppelmasterprogramm machen. Das hat dann leider aufgrund von Corona nicht geklappt, aber dadurch hatte ich natürlich schon diesen ganzen Prozess einmal durchgemacht und konnte ihm dann natürlich dann mit Ratschlägen zur Seite stehen. Und auch, es gibt ja viele Programme, die man gar nicht so am Anfang kennt. Und ich glaube, wenn ich da früher Bescheid gewusst hätte oder mir jemand da irgendwie Hinweise gegeben hätte, dann wäre ich da besser unterwegs gewesen.
Ja, Ausland ist, glaube ich, eines der wirklich größten Themen für First Gen. Das habe ich bei mir auch so gemerkt. Ich habe in die Uni alle reden davon, du willst ja ins Ausland. Und ich saß dann da, okay, das ist eine Überlegung, die natürlich auch irgendwie kommt. Und dann kam die Frage, okay, ich weiß, ich kriege BAföG, Höchstsatz. Das heißt, von den Eltern kommt auf jeden Fall kein Geld. Wie finanziere ich mir jetzt einen Auslandsaufenthalt? Ich wollte nach Japan. Dann habe ich halt wirklich früh angefangen, mich da zu informieren. Aber das war halt super aufwendig. Und vor allem auch die Motivation aus einem selber, wenn du von Peers hörst, das ist voll cool, du lernst das und das im Ausland. So die kleinen Kommentare fehlen einem. Wo der eine sagt, ich war da im Ausland, ich habe das da kennengelernt, so, cool, das will ich auch. Dann, man muss halt quasi erstmal diese Erfahrung, die einen motiviert, halt irgendwie herkriegen.
Ja, und auch erstmal auch den Raum dafür haben. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass viele, jetzt sage ich mal, in der ersten Generation studieren. Natürlich gibt es irgendwie sowas wie BAföG, aber das bekommt ja noch lange nicht jede Person und teilweise sind die Regeln da ja auch irgendwie super diffus. Also mir ist manchmal gar nicht klar, warum ein Mensch kein BAföG bekommt, der ist ganz offensichtlich eigentlich vom Einkommen von seinen Eltern irgendwo meiner Meinung nach verdient hätte. Und dann bist du natürlich auch mit anderen Sachen beschäftigt, ne? Da musst du halt erstmal gucken, ich muss mich vielleicht noch selber finanzieren. Dann habe ich noch den ganzen Stress mit der Uni am Anfang, muss irgendwie meine Klausuren schreiben, muss irgendwie noch mein Sozialleben organisieren. Da bleibt vielleicht auch gar keine Zeit, sich dann noch mit sowas wie Auslandssemester, irgendwas ja nochmal zusätzlich voll der organisatorische, was voll cool ist, aber auch ein organisatorischer Aufwand und Stress irgendwo ist, sich damit dann irgendwo zu beschäftigen. Und das ist dann natürlich auch wieder irgendwie eine Kompetenz, wenn du das nicht gemacht hast. In vielen Sachen wird es ja mittlerweile auch irgendwie erwartet. Ich meine, wir wissen alle, Auslandssemester ist jetzt nicht mehr so, wow, die Person hat ein Auslandssemester gemacht, das macht einfach fast jeder Mensch mittlerweile.
Ja, hinzu kommen
die Studiengänge. Ja, und das ist dann ja auch wieder was dir irgendwie fehlt, ne? Also finde ich total schwierig.
Es gibt auch Studiengänge, wo du ins Ausland gehen musst. Zum Beispiel im Englischlehramt hast du 12 Wochen im Ausland gewesen zu sein. Aber die räumen ja auch kein Fenster dafür ein. Das heißt, diejenigen, die schon quasi gehört haben, hey, du musst da ins Ausland, die planen das früher ein, die machen vielleicht einen Urlaub da und rechnen das dann quasi als Auslandaufenthalt ab und sowas. Die es nicht wissen, sitzen dann plötzlich am Ende vom Master da, im Bachelor und denken sich, wow, wie kriege ich das jetzt noch hin? Und das ist der Klassiker im Lehramt, dass sie alle ein 7. Semester quasi für einen Auslandsaufenthalt nehmen, weil das einfach nicht anders irgendwie koordinierbar war. Das sind halt wieder so Sachen, auch Maschinenbaupraktikum und so, wie man das irgendwie einbaut. Alle, die irgendwie Eltern oder Leute, die zum Beispiel vor allem an der Technischen Hochschule waren, völlig normal finden.
Wobei wir da auch wieder nochmal bei einem interessanten Thema sind, Thema Verständnis.
Ja.
Ich habe auch häufig die Erfahrung gemacht, und das kenne ich auch von anderen, dass die sich viel rechtfertigen müssen. Mehr als Leute, die aus dem akademischen Umfeld kommen. Ne? Also zum Beispiel, wenn man einmal durch eine Klausur fällt, ne? So das passiert, ne? Aber in der Schule ging das halt immer alles total glatt. Ja. Ne? Da hat man immer, war man immer im Einserbereich so, und in der Uni ist es auf einmal nicht so. Das ist auch häufig was, wo man sich dann rechtfertigen muss und was es einem dann auch immer schwerer macht. Ne?
Ja, vor allem auch.
Rechtfertigen vor wem genau?
Vor den Eltern, vor dem Umfeld. Vor der Familie, genau, warum machst du das jetzt so oder warum warst du jetzt nicht so gut? So.
Das soll doch nur 3 Jahre dauern.
Ja,
genau.
Und denen zu sagen, dass statistisch das 10% der Informatik sind in Regelzeit.
Ja, oder zum Beispiel der Bachelor Maschinenbau. Ne? Ich weiß nicht, letztes Mal, als ich das gesehen hatte, Durchschnittssemesterzahl sind, glaube ich, 10 oder sowas.
Ja.
Und der Bachelor dauert ja offiziell 7 Semester.
Genau, das ist halt so, vor allem auch, dass jetzt durch Bachelor Master der Begriff Regelzeit sich geändert hat. Im Diplom war Regelzeit halt die Durchschnittszeit. Da war das halt 14 Semester, fürs Diplom war die Regel. Und dass man den Begriff jetzt für die quasi vorgeschriebene BAföG-Zeit umgeändert hat, finde ich halt auch so ein Begriff, den man dann wie Leuten erklären kann. Die haben den Begriff schon mal irgendwo gehört, vor allem wenn du halt nicht akademisch bist. Sie kennen quasi, was eine Regelzeit ist und wundern sich, warum deine nicht die Regelzeit ist. Das muss ich meinen Eltern nicht mehrfach erklären, dass sich der Begriff geändert hat.
Ich kann ja mal erzählen, wie es jetzt nicht First Gen ist. Also meine Eltern haben halt beide auch studiert und die wissen dann halt schon, mein Vater hat dann mal so gesagt, damals im Studium war ich halt auch so, ich habe dann mal das gemacht, war mal trinken und so. Ja, wenn du nicht Regelstudienzeit hast, ist auch egal. Also ich glaube, die können das dann besser sich damit identifizieren, wie man sich als Student dann auch fühlt. Auch besser verstanden von seinen Eltern und ist selbstbewusster auch im Studium dann. Ne?
Ja. Ich will meinen Eltern noch gar keinen Vorwurf machen, nicht, dass es jetzt hier falsch rüberkommt. Das war vielfach, musste man dann schon noch mal ein bisschen mehr kommunizieren, um das einfach klarer zu machen und das dann auch irgendwie anzugleichen.
Ja, auf jeden Fall. ich mag vor allem den Satz, aber was macht das dich jetzt berufsfähiger? Also warum lernst du das? Warum lernst du so abstrakte Sachen in der Uni? Was bringt dir das nachher im Job? Das ist eine Frage, die oft kam. Und dann meinte ich so, ja, aber ich will ja nachher nicht die Sachen selber produzieren. So, ja, aber warum studierst du dann das? Und so, nee, ich arbeite mit Leuten, die produzieren und mache dann so übergreifende Arbeit. Aber lernst du das nicht besser mit Hand im Werk? Und inzwischen habe ich das geschafft, dann auch zu erklären, dass da andere Kenntnisse vorhanden sind. Und zum Beispiel hat auch ein Cousin geholfen, der danach mir angefangen ist zu studieren, dass man da so ein bisschen vergleichen konnte, wie verschiedene Studiengänge aussehen. Aber es war auch sehr interessant, einfach so, die Qualifikation ist eine ganz andere, die man erwerben will. Und nee, ich kann das schon verstehen, das ist halt eine ganz andere Welt, die man nicht kennengelernt hat. Frage, die bei mir noch war, ihr habt ja gerade vorgestellt, dass ihr quasi so Unterbegriffe im Verein habt, halt mit Social Media und anders. Und wie habt ihr euch noch sonst so als Verein strukturiert?
Also wir haben halt mehrere Teams, die jeweils einen Leiter haben und auch einen Stellvertretner, das PR-Team, Partnerschaftsteam, HR haben wir noch.
Netzwerk und Fundraising. Netzwerk und Fundraising. Die zwei Vorsitzenden.
Genau, und dann zwei Vorsitzende. Und zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe dann ein Team aus 4 bis 5 Personen momentan, denen ich dann Aufgaben zuteile, so wie Instagram-Posts machen, LinkedIn-Posts machen und so weiter. Ja. Wir treffen uns alle 2 Wochen dann zu Orga-Treffen und dann noch alle 2 Wochen auch noch Vorstandstreffen, wo dann alle Leiter, manchmal auch die Stellvertreter von einzelnen Resorts dabei sind und halt die Vorsitzenden. Und da schauen wir dann, was wir so erreichen wollen, setzen Ziele auch fest, die wir mit dem Verein erreichen wollen. Genau.
Ja. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was dazu sagen, was wir so machen in den verschiedenen Resorts. Wir können ja mal sehen, so ein bisschen Werbung machen für uns. Ne?
Dafür also, seid ihr hier.
Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden über die Webseite, da haben wir ein Kontaktformular. Und,
packen wir in die Beschreibung vom Podcast.
Genau, dass ihr Lust habt, uns irgendwie organisatorisch zu unterstützen, dann kommen wir da auf jeden Fall irgendwie zusammen. Also wir haben, wie gesagt, das PR-Team, was sich so ein bisschen um Öffentlichkeitsarbeit kümmert oder auch jetzt wie heute immer so einen Podcast mitmacht. Dann haben wir Finanzen und Recht, unser Schatzmeister, ne, der sich um die Verwaltung von unserem Geld kümmert und auch so um rechtliche Angelegenheiten. Da muss man ja auch mittlerweile einiges beachten, ne, Datenschutzgrundverordnung und solche Sachen.
Ja.
Da hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Dann das Partnerschaftsteam, was sich um die Studierenden kümmert und um die Paten, auch die Workshops so ein bisschen betreut. Dann haben wir das Netzwerk- und Fundraising-Team, was Spenden für den Verein sammelt und schaut, dass alles immer ausreichend finanziert ist, auch Kooperationen vereinbart. Ja, wir haben jetzt vor einiger Zeit zum Beispiel mal eine Besichtigung gemacht von einem Institut. Das hat dann auch das Netzwerkteam organisiert. Und das HR-Team natürlich noch, ne, was sich so um die Verwaltung der Mitglieder kümmert. Wir haben vor einiger Zeit jetzt nochmal eine Mitgliederumfrage gemacht. Da versuchen wir auch immer so die Stimmen einzufangen von allen Mitgliedern und zu schauen, dass wir uns da so ein bisschen als Organisation immer regelmäßig optimieren.
Ja.
Und natürlich die 2 Vorsitzenden.
Irgendwer muss ja beim Verein das Ruder haben.
Ja, das ist gar nicht so einfach, das dann auch alles irgendwie so zusammenzukriegen, dass alle dann auch gut zusammenarbeiten und dass dann alles so in eine Richtung geht. Ne?
Vielleicht habt ihr noch kurz Lust zu erzählen. Also hatte ich mich jetzt gerade gefragt, was für Workshops bietet ihr denn so an? Und was ich mich auch noch gerade gefragt habe, sind wahrscheinlich hauptsächlich Studentinnen bei euch. Ne? Also, weil ich dachte, sowas könnte man ja vielleicht auch schon an Schulen machen, irgendwie so den Verein vorstellen. Das wäre ja vielleicht auch interessant für Leute, ne, die noch in der Schule sind und gerade überlegen, so soll ich an die Uni gehen? Ist das überhaupt was für mich? Uni, FH, wo gehe ich hin? Mache ich vielleicht auch lieber eine Ausbildung? Dachte ich gerade, das wäre ja auch irgendwie voll sinnvoll, wenn ihr da auch bekannt wärt. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren.
Absolut. Die Überlegungen bestehen auf jeden Fall, da jetzt auch mal an Schulen heranzutreten. Im Moment sind wir noch in der Phase, dass wir erstmal schauen, dass wir an den Aachener Hochschulen, das ist ja ein Angebot für alle Aachener Hochschulen, relativ bekannt werden. Wir haben relativ viel jetzt an der RWTH gemacht, sind jetzt dabei, das an der FH auszubauen. Haben da jetzt auch eine neue Schirmherrin gewonnen, die Frau Professor Abmann, jetzt seit diesem Monat. Haben jetzt auch verschiedene Workshops, also 4 Stück insgesamt. Das Partnerschaftsprogramm geht über ein Jahr. Und über dieses Jahr sind auch die 4 Workshops verteilt. Das ist einmal Zeitmanagement, wie man seine Balance zwischen Studium, Freizeit und Nebenjob findet. Ne? Wie plane ich meine Lerneinheiten etc., solche Sachen. Der zweite Workshop sind dann Lernmethoden. Ne? Wofür lerne ich? Was möchte ich damit erreichen? Mit welchen Methoden lerne ich effektiv? Im dritten Workshop geht es dann so um Reflexion und Motivation. Ne? Selbstwahrnehmung, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Sich selber immer mal wieder zu hinterfragen. Ne? Zum Beispiel, wenn man einen Misserfolg hatte. Was kann ich anders machen? Ne? Immer so ein iterativer Prozess. Ich finde, das ist auch was ganz Wichtiges, was man während des Studiums lernt. Das versuchen wir dann nochmal so ein bisschen methodisch in dem Workshop zu unterstützen. Und zum Schluss geht es dann im letzten Workshop um Potenziale und Ziele. Ne? Was sind meine Stärken? Was möchte ich anders machen? so ein bisschen Profilbildung, wo möchte ich überhaupt hin, ne? Wofür mache ich das überhaupt alles? Das sind so unsere Workshops. Und natürlich dann alles immer so ein bisschen noch unterstützt von den Paten. Wir haben zwischendurch auch nochmal immer Treffen, wo sich die, wir nennen das Kohorte, wo sich die Studierenden dann mit ihren Paten treffen können, sich dann nochmal austauschen können, nochmal ein bisschen Feedback geben können.
Ja.
Genau, so sieht das aus.
Um in die Schulen zu kommen, habt ihr doch an der RWTH eine gute Möglichkeit. Wir bilden ja Lehramtsstudierende aus. Wenn ihr vielleicht bei denen irgendwie Workshops macht, dass es euch gibt, so was man Schülern mitbringen sollte. Vielleicht könnt ihr da einfach mit der Fachschaft mal quatschen. Dann habt ihr quasi Leute, die dann in viele Schulen reingehen. Ich glaube, damit habt ihr ja quasi die nächste Generation Lehrer schon mal erwischt. Das ist der Beruf, den man vor dem Studium am meisten gesehen hat, wo man sich am meisten vorstellen kann, was es ist. Deswegen habe ich da gemerkt, dass tatsächlich oft auch viele First-Gen mit dabei waren. Ich habe mal, also aus den Infoveranstaltungen habe ich früher gemacht von der Fachschaft, eben als First-Gen habe ich gemerkt, das hat mir alles gefehlt, deswegen habe ich, und da habe ich gemerkt, dass im Lehramt das auch immer ein Riesenthema war. Da könnt ihr vielleicht da einfach mal Leute abgreifen.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das werden wir mal machen.
Wird direkt notiert.
Ne? Genau. Ja, ich glaube, das wäre einfach mega sinnvoll. Also auch gerade, wenn es um die, also ich meine, ich verstehe so, ihr seid jetzt erstmal an der Uni und versucht halt erstmal an Uni-FH so euer Ding zu machen. Das ist ja auch schon mega viel Arbeit und alles. Aber das Problem geht ja eigentlich schon viel früher los. Ne? So, du bist halt in der Schule, machst, keine Ahnung, standardmäßig vielleicht einfach ein ganzes Fachhochschulreife, Abitur halt. Und ja, dann überlegst du, was soll ich machen? Also und ich glaube, für voll viele Leute, die dann auch das Studium anfangen, ist das dann halt auch gar nichts. Also das ist ja auch so ein bisschen das Problem, gehe ich jetzt an eine FH, gehe ich an eine Universität, mache ich vielleicht auch besser eine Ausbildung? Ich glaube, da kann halt einfach noch mega viel gemacht werden, weil irgendwie, glaube ich, gerade so als First-Generation-Studentin, die ich ja jetzt bin, ich habe halt damals einfach gedacht, ja, okay, mich interessiert halt irgendwie Politik, mich interessiert so ein bisschen was Soziales, ja, okay, was mache ich? Schreibe mich einfach mal ein für Gesellschaftswissenschaften. So, und es hat dann auch irgendwie gepasst, das Studium hat mir Spaß gemacht, aber ich kenne halt so viele, die sich halt einfach eingeschrieben haben. Und ich meine, da ist ja auch nichts Schlechtes dran, was anzufangen, wieder was abzubrechen. Aber irgendwo wäre es dann vielleicht doch ganz gut, wenn man schon viel früher so mal so eine leichte Orientierung bekommen könnte, die man meiner Meinung nach durch die Schule halt überhaupt nicht bekommt. Du machst halt die 13 Jahre und dann, ja, jetzt mach mal, geh mal los, so, und bist halt gar nicht darauf vorbereitet. Und das finde ich halt irgendwie immer so super schade, ne?
Das hängt super von der Lehrerqualität ab, die man hatte.
Ja, also ich hatte nur anscheinend nur schlechte Lehrerinnen. Also was heißt schlechter, aber ja. Ich finde gar nicht, dass das so viel. Es wird einfach, es steht ja auch nicht auf dem Lehrplan. Es steht ja jetzt irgendwie nichts auf dem Lehrplan, außer dann sollst du mal so ein Praktikum machen von 2 Wochen, wo dann jeder sich das Entspannteste aussucht. So, keine Ahnung.
Bei mir in der Schule stand im Lehrplan ein Unibesuch.
Genau, ich muss vielleicht aber auch sagen, ich habe halt Gymnasium, sage ich mal, dieses Abitur gemacht. Du hast ja
Berufskollegs-Abitur. Das
heißt, ja schon wieder viel mehr praktisch orientiert.
So. Ja, ich habe Laborunterricht gehabt und ich habe Wirtschaftslehre, E-Technik-Labor und alles gehabt. Ich kam in die Uni und wusste, dass E-Technik voll mein Ding ist. Also ich war teilweise besser, ich war auf demselben Level wie die Bastler, die hierher kommen, die halt vorher schon viel rumgeschraubt haben, konnte mit denen über Sachen diskutieren, wo die anderen halt daneben saßen. Und bei mir war es das Glück, ich habe mich eigentlich wollte ich Fachabitur machen, der Leiter der Abteilung war bekannt und sagte, nee, du machst Vollabitur, selbst wenn du das abbrichst, hast du immer noch ein Fachabitur, wenn du dann Ausbildung machst, also mach hier den Kurs. Das war halt ein riesen Glückstreffer, sonst würde ich jetzt Gott weiß wo sitzen, und habe da halt einfach Glück gehabt, wie halt oft bei First Gen, Vitamin B hat mich da wieder halt hart gerettet.
War bei mir aber ganz ähnlich, also ich habe auch einen Berufskolleg praktisch Abitur gemacht, ne? So ein technisches Abitur mit Leistungskurs Maschinenbau war das tatsächlich.
Ah, nice.
Und mein Lehrer hat auch hier in Aachen studiert. Und wir haben halt schon in der 11. Klasse da mit irgendwelchen Kräftegleichgewichten und so gemacht. Und wir hatten auch Werkstattunterricht, wo wir dann gebohrt haben und so. Das habe ich zum Beispiel dann noch im Vorpraktikum gemerkt, die dachten wahrscheinlich, da kommt einer, der kann gar nicht bohren und so. Und ich konnte das alles schon.
Ja.
Die wollten mich gar nicht mehr gehen lassen, haben mir dann sogar noch ein duales Studium angeboten. Aber für mich war klar dann so RWTH, weil mein Lehrer mir das auch, weil ich mit ihm darüber gesprochen hatte. Und das ist schon, wenn man da Vitamin B hat, das ist schon ein immenser Vorteil. Ne?
Ja, total.
Also es gab mal die Überlegung, dass wir da wirklich in die Klassen gehen. Und wir haben ja praktisch aus so einem Pool aus Studenten, aus ganz verschiedenen Fachrichtungen, und dann einfach mal unser Konzept vorstellen und sagen, hey, wenn ihr Interesse irgendwie an dem Fach oder dem Fach habt, kommt auf uns zu, dann vermitteln wir dann Kontakt. Aber so weit sind wir im Moment noch nicht. Das ist schon viel Arbeit alles.
Ja, genau. Total.
Ja. Da haben wir gerade noch nicht die Kapazitäten für. Würden wir gerne machen.
Ja.
Aber gerade auch Corona-bedingt jetzt ist es so, man kann keine richtig persönlichen Stammtische, den Verein der Zusammenschweißen organisieren. Und dann sind wir gerade eher auf der Suche, dass wir den Verein gerade so halten, weil wir echt schön gewachsen sind auch, dass wir das ein bisschen stabilisieren und dann uns nach weiteren Möglichkeiten umgucken können.
Ja, es ist halt auch so, auch die Planbarkeit. Wenn du, früher war das normal im Studienleben, dass man irgendwie auch was irgendwie draus mal gegrillt hat. Das ist alles halt momentan nicht machbar.
Ja, aber wir haben da schon so ein paar Sachen in Planung. Wir haben jetzt zum Beispiel überlegt, mal so irgendwie mal in die Eifel zu fahren, da mal einen Workshop zu machen, irgendwie eine Kanutour, so ein paar coole Sachen.
Ja.
Die letzten Monate waren ja dann doch da relativ karg, was das angeht, das jetzt so ein bisschen wieder aufzuholen, mal Sachen zu machen, die Spaß machen.
Ja, ich glaube, das ist einfach auch super wichtig, jetzt nach irgendwie über 2 Jahren sind es ja jetzt schon. Also ich kenne halt auch ein paar Menschen, die ziemlich genau mit Corona angefangen haben zu studieren und das, da geht ja einfach so, es ist so viel verloren gegangen. Also eigentlich alles, also keine Ahnung, das ist, ich studiere halt schon super lange, irgendwie seit lange, egal. Und das ist ja, keine Ahnung, also dieses Online-Ding, ja, es ist irgendwie cool für Leute, die sonst nicht an der Uni partizipieren können, die keine Ahnung, chronische Krankheiten, Geschichten haben, vielleicht auch psychische Geschichten, dafür finde ich das auf jeden Fall ganz gut, auch keine Ahnung, vielleicht nach wie vor ein Online-Format anzubieten, hatten wir auch schon öfters diskutiert. Aber ansonsten dieses ganze Soziale und dieses, du bekommst das mit, die Gespräche vor dem Seminar, nach dem Seminar, das fällt ja alles total weg, ne? Und das ist halt auch irgendwie mega, mega der wichtige Teil vom Studium.
Alleine vom Deswegen Praktikum, find ich, die Notizen vom anderen mal sehen. Hm? Du stehst, wir haben Praktika in der Wissenschaft, wurde oft vorher getestet. Die meisten haben nur bestanden, weil die vorher sich gegenseitig die Antwort verraten haben.
Das geht jetzt alles
nicht mehr. Ich würde fast sagen, dass so diese Sachen dazwischen eigentlich wichtiger sind.
Ja.
Ne? Auch, irgendwie so eine Sache, was ich vorher nicht wusste. Nebenjob, ne?
Ja,
Nebenjob.
Voll.
Sowas von wichtig.
Ja.
Ne? Da lernst du richtig was. Ne? Also alle, die zuhören, falls ihr noch keinen Nebenjob habt, sucht euch einen.
Ja.
Das hilft echt weiter. Ne? Man hat ja auch mit seinem Betreuer dann auch immer quasi nochmal so einen Paten,
genau.
So eine Patin, die einen da irgendwie unterstützen. Man lernt irgendwie was Praktisches, seine Studieninhalte da so ein bisschen anzuwenden, man verdient Geld nebenbei.
Ja.
Also das ist schon eine tolle Sache. Das wusste ich am Anfang auch nicht, das ist dann erst irgendwie nach ein paar Semestern gereift, diese Erkenntnis, und seitdem mache ich es auch.
Ja, ich bin immer so der Meinung, wenn du im zweiten und dritten Semester merkst, dass du die Kapazitäten hast, ist das der Moment, wo du nachdenkst, den Hiwi-Job zu suchen. Vor allem im ersten Semester bin ich immer noch, vor allem als First Gen, fand ich es wichtig, die Klausuren voll zu fokussieren, zu sehen, wie ist mein Zeitmanagement. Und dann ab zweiten, dritten Semester sage ich denen, hey, ab da kannst du es einschätzen für dich. Und ab da kann man, wer sucht, findet eigentlich immer.
Also ich meine, unter Umständen bist du halt, also was heißt unter Umständen? Meistens bist du mit einem Hiwi-Job einfach auch besser dran, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwo Kellnern gehst oder die anderen Nebenjobs, die man halt so macht, irgendwo im Einzelhandel, was weiß ich, da haben die Menschen halt in der Regel auch kein Verständnis dafür, wenn du sagst, ja, ich habe jetzt Klausurenphase, da kannst du halt mal an ein Unternehmen oder Gastronomie etc. geraten, die dann da Verständnis für haben. In der Regel hast du dann da deine Schichten, deine Stunden, die du dann auch arbeiten musst. Ich habe das zum Beispiel mein ganzes Studium lang am Anfang gemacht. Immer irgendwelche Promo-Jobs, gekellnert, was ich halt gerade so bekommen habe. Bei mir war das eher so, ich wusste dann natürlich nach einer Zeit auch, es gibt sowas wie Hiwi-Jobs. Aber ich habe mich gar nicht getraut, mich darauf zu bewerben, weil ich irgendwie dachte, oh Gott, ich muss dann da irgendwie total überqualifiziert sein und dachte, ich bin irgendwie zu schlecht, meine Noten sind zu schlecht. Jetzt im Endeffekt weiß ich, das ist totaler Quatsch und bereue auch ein bisschen, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe. Aber wieder darüber, dass ich auch dann im Studium, bin ich zum Beispiel auch eher mit Leuten, glaube ich, in Kontakt getreten, die halt auch nicht aus AkademikerInnenfamilien gekommen sind. Da hatten wenige einen Hiwi-Job, also alle haben eher sowas gemacht, was ich gemacht habe. Das ist halt immer so, du machst dann auch, was deine Peer-Group sozusagen macht. Und das ist eigentlich total schade, ne? Weil so ein Hiwi-Job, um das auch nochmal zu betonen, da muss man nicht überqualifiziert für sein. Also du findest immer irgendwas, war mir halt aber nicht klar. Und sowas öffnet dann ja auch irgendwie wieder Türen. Ne?
Ja. Einfach ausprobieren.
Ja.
Und im schlimmsten Fall sagen sie nein und dann fragt man warum.
Ja.
Und dann weiß man warum und dann kann man was ändern. Ne?
Und manche Institute sind ja schon so, ne, die schreiben keine Vorkenntnisse erforderlich, außer Semesterzahl X oder so. Dass halt schon mal die Vorlesung gehört hast, ey, dann bist du top für uns. Und in der E-Technik hast du ein 4-Semester-Projekt, wo du an ein Institut gehst und ab da sagen die, hey, ab da bist du eigentlich fit fürs Hiwi-Leben, weil du hast mal in einem Institut gearbeitet, in einem Praktikum, ab da hast du 100% der Qualifikation für einen Hiwi-Job. Und sei es nur, dass du weißt, wo das Institut ist.
Ja, und sonst, wenn man zeigt, dass man motiviert ist und irgendwie, es geht zum Beispiel um eine Programmiersprache, man kann die nicht, aber sagt, ich bin motiviert, ich möchte das gerne lernen, dann ist das auch immer ein ganz wichtiger Faktor.
Total, und da die ja gewohnt sind, dass quasi alle gleich ohne Ahnung als Hiwi anfangen, hast du direkt einen Betreuer, der dich quasi einlernen kann.
Aber jetzt nochmal zurück. Du hast gesagt, deine Freundesgruppe besteht fast nur aus First Gens oder jedenfalls am Anfang.
Also Bestand. Also viele Bestand. Von den Menschen, mit denen ich angefangen habe zu studieren, sind halt auch schon ein bisschen länger fertig. Mhm. Aber ich würde sagen, ich glaube, bis auf 1-2 Personen waren es eigentlich alles First Generation.
Darf ich fragen, wie war es bei dir?
Also halb, halb. Okay. Also durch meinen Fokus war halt genau halb, halb gemischt. Und verstanden habe ich mich immer besser mit den First Gen, weil man konnte halt gleich so sagen, ah, musste den Eltern wieder das erklären. Das heißt, man war da ein bisschen verbrüderter. Aber tja, da die Clique sich da im Fokus sehr gut geeignet, hatte ich da auch wieder Glück.
Ja, ich finde das gerade interessant, weil ich hatte meist eigentlich nur aus akademischen Haushalten Freunde, so beim Studium. Und ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch wirklich eine Sache ist, die man näher untersuchen könnte.
Das sicherlich auch.
Gruppen sich halt bilden. Ne? Ja. Und ob das auch wirklich einen Einfluss hat, weil wir helfen uns halt gegenseitig. Das ist natürlich auch viel Vitamin B dabei. Ja. Ne? Wenn dann die Freunde Akademiker sind, auch den gleichen Job haben und so weiter. Und
genau.
Die Eltern dann noch fragen können, Praktika klar machen können und so weiter.
Du lernst halt viel über die Freunde dann. Weil dann wenn die hören, ah, ich suche jetzt gerade einen Hiwi-Job, ah, das ist möglich. Da habe ich halt viel durch die Osmose mitbekommen, dass man einfach da all die Sachen, die geplant haben, gesagt haben, hat mir geholfen.
Ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat. Auf jeden Fall. Also zumindest am Anfang. Vielleicht wird das dann etwas weniger, sage ich mal, im Laufe des Studiums, wenn sich dann alle auch dieselben Fähigkeiten mit der Zeit irgendwie aneignen. Ja. Aber wenn wir auch mal davon ausgehen, dass ein Studium ja eigentlich nur 3 Jahre gehen soll, was natürlich die meisten irgendwo zu Recht überschreiten. So.
Ja.
Aber dann ist das ja auch eine ziemlich kurze Zeit. Ne? Und natürlich ist es ja eigentlich so ganz normal und sozial und menschlich, dass du dich erstmal mit den Leuten umgibst, die dir halt irgendwie, die gleich mit dir sind. Das ist ja einfach so. Ja. Und dann glaube ich schon, dass das ein bisschen was damit zu tun hat. Und auch gerade so, mal gar nicht so im universitären Kontext, sondern du bist auf irgendeiner Party und redest und keine Ahnung. Ich glaube, andere haben dann da einfach schon anderes Vorwissen als du selbst. Und ich glaube schon, dass man sich da oft auch irgendwie ein bisschen blöd fühlen kann.
Mhm.
Ja, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall einen Einfluss hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, das ist dann auch wieder vielleicht etwas, also ich habe auch mal ein paar Zahlen rausgesucht, was ich eigentlich ganz interessant fand. Also das fand ich echt, ehrlich gesagt, ziemlich krass. Also dass nur 8% von den First-Generation-Students, die halt anfangen, den Master auch machen. Das ist ja mega wenig. Also die Wahrscheinlichkeit für AkademikerInnen-Kinder ist praktisch 5-mal höher. Und da frage ich mich halt gerade auch, ob sowas dann auch einen Einfluss hat. Also wirklich auch die Menschen, mit denen du dich umgibst und so, weil das ist ja wie in der Wissenschaft gibt es halt auch diese Leaky Pipeline. Das ist halt praktisch auf den weiblichen Anteil an Studentinnen bezogen und der wird halt immer, immer kleiner. Also an der Promotion sind es dann wie viel Prozent? Ich weiß es nicht mehr.
Meistens ist das zwischen 5% und 20% und es gibt wenig Fakultäten, wo das nicht abnimmt. Also normalerweise ist es so eigentlich immer, du hast so
halt
33% ist so der Durchschnitt, dann im Bachelor, Master nimmt schon ab. Bei 97% Übergang von der WTH eigentlich schon krass ist, dass wir da quasi rechnerisch fast nur Frauen verlieren. Was oft dadurch aber eher positiv ist, dass da häufiger ein Uniwechsel passiert, aber dann halt ein richtig krasser Absprung zur Promotion. Dann hast du teilweise wirklich nur 20% der Promotionen sind weiblich und dann Postdocs ist dann teilweise 5% und dann ProfessorInnen, wie willst du denn mit 5% Postdocs dann?
Mhm.
Und ja, einige Fakultäten haben es geschafft, dass es relativ gerade blieb, dass es von 30 so bei 20 bis zum Ende durchbleibt, aber die stecken halt richtig viel Energie da rein.
Das ist ja so ein bisschen dasselbe Phänomen, habe ich gerade einfach gedacht. Ne?
Ja.
Dass es halt genau in diesem Bereich, wenn du halt aus einer ArbeiterInnenfamilie kommst, dass es dann auch total im Laufe des Studiums beziehungsweise im Laufe der Entwicklung dann, dass der Anteil einfach immer geringer wird. Und das ist ja total schade auch.
Aber bei First Gens ist es so, also wenn du von 100 Grundschulkindern ausgehst, promoviert davon von den First Gens einer und von den Akademiker-Kindern promovieren 10.
Ja,
das ist schon ein Unterschied, krass. Ne?
Ja, total. Das Beispiel mit der Baby Pipeline finde ich sehr interessant. Wir wissen halt, wir haben eine Dimension gefunden, wo wir Leute verlieren. Da steckt die Universität super viel Energie rein, aber First Gen ist noch ein Faktor, Migrationshintergrund, der natürlich dann meistens noch ein verstärkender Faktor ist und dann auch sehr oft First Gen. Dass einfach die Uni halt momentan es schafft, einen Bereich zu beheben und langsam aufwachen, da mehr zu machen, aber es ist halt super langsam. Ich meine, das wird ja bei euch in der Arbeit ja auch merken, wie sehr die Uni da was macht.
Das ist aber auch schwierig zu messen, muss man sagen. Ne? Das ist ja auch nicht nur First Gen oder nicht First Gen. Vor einiger Zeit sind jetzt auch neue Zahlen, glaube ich, rausgekommen, was ich jetzt zum Beispiel gerade zitiert hatte, mit der Promotion ist aus dem Hochschulbildungsreport 2020. Ich bin relativ sicher, der neue ist auch schon rausgekommen, da hat man auch so ein bisschen eine Besserung gesehen.
Ja.
Wobei ich das schwierig finde, das immer nur an First Gen oder nicht First Gen zu messen.
Ja.
Das ist ja auch, ich gehe ganz stark davon aus, dass First Gens auch dann schlechter sind in ihrem Studium, wahrscheinlich auch schlechtere Noten schreiben. Auslandssemester, was für Praktika habe ich gemacht, das sind ja auch so Faktoren, wo man, denke ich, Erfolg dran messen sollte. Ne? Ja. Und das wird da, glaube ich, einfach häufig vergessen.
Der DAAD hat auf jeden Fall schon mal gesagt, dass bei einer internen Umfrage die ganz klar sagen können, dass First Gens halb so oft ins Ausland gehen und das ist, meinen die, der Best Case. Die gehen davon aus, dass vielleicht ein Drittel der First Gen wirklich rausgehen und die, die rausgehen, größere Komplikationen haben. Sei es halt Findung, zu spät anfangen zu suchen. Zu wissen, dass man anderthalb Jahre, bevor man ins Ausland geht, zu suchen, heißt quasi im ersten Semester, wenn du einen Bachelor raus willst. Ja. Und genau deswegen, der DAAD versucht da auch viel zu machen. Die arbeiten ja auch mit Arbeiterkind e.V. eng zusammen, um das zu kompensieren. Aber den musst du ja auch wieder kennen, damit er dir helfen kann.
Stimmt. Ja, und deshalb finden wir es gerade wichtig, in dieser Schneise, so gesagt, einzugreifen. StudienanfängerInnen dann auf unser Programm aufmerksam zu machen, so gesagt diese Abbruchrate ein bisschen zu verringern.
Ja. Aber ich finde es halt zumindest schon mal cool. Also ich meine, es ist ja nur eine Ebene, wenn wir jetzt auch über Klassismus und sowas sprechen, auch an der Hochschule, ist das ja, sage ich mal, so eine Ebene von ganz vielen, die es ja noch gibt. Nur ob es jetzt irgendwie Geschlecht ist, ob es ist, dass du ein ArbeiterInnenkind bzw. First-Generation-Student bist, ob du irgendwelche chronischen Krankheiten hast oder etc. Es gibt ja so viele Ebenen, auf denen du irgendwie benachteiligt bzw. diskriminiert werden kannst. Aber es ist ja schon mega gut, dass es jetzt solche Vereine gibt und dass halt zum Beispiel auch in der Gleichstellungsarbeit halt einfach viel, 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 viel mehr gemacht wird, dass überhaupt erstmal auch gesamtgesellschaftlich und beziehungsweise bei allen Menschen an der Uni das überhaupt auch ankommt und kommuniziert wird. Weil zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, als ich angefangen habe zu studieren, diese ganzen Sachen, die ich eben auch aufgezählt hatte, die sind mir erst seit, keine Ahnung, 2, 3 Jahren klar, dass das auch irgendwie eine Art von Benachteiligung war. Also deswegen ist das ja für gut, dass das jetzt schon aufgegriffen wird und von Anfang an was gemacht wird. Das finde ich halt, da finde ich, hat sich schon echt auch viel verändert in den letzten Jahren.
Es hat auch, denke ich, so einen positiven Effekt auf andere Felder, ne? was wir jetzt zum Beispiel machen. Zum Beispiel bei uns im Vorstand, die Hälfte sind, wir haben das genau aufgeteilt, und Hälfte männlich, Hälfte weiblich. So, das war irgendwie gar nicht gewollt, aber das ist halt so entstanden. Ne? Und ich glaube, dass ein Austausch da einfach total viel hilft und sich dann auch insgesamt positiv auswirkt.
Ja, auf jeden Fall. Dann ist halt die Frage, die ich interessant finde, was wünscht ihr euch, dass die Hochschule machen würde, um da euch zu helfen oder allgemein das Thema einfacher zu machen? Vielleicht beim Onboarding oder irgendwas, was würdet ihr euch wünschen, dass, wenn die Hochschule irgendwie, erst die Woche gefüllt bleiben ja nur 2 Infos hängen. Es gibt andere Studis und es gibt eine Fachschaft, die hat irgendwas mit der Fakultät zu tun.
Ich glaube, was wirklich cool wäre, wenn jeder Studienanfänger einen Paten zur Seite gestellt bekommen würde, aus dem höheren Semester. Ja. Keine Ahnung, ab 5. Semester oder sowas. Am Anfang gibt es ja, in der ersten Woche gibt es ja diese Gruppen. Und dann hat man da zwei Tutoren, die einen da praktisch unterstützen. Und ich glaube, das wäre schön, wenn jeder wirklich da so eine Bezugsperson hat, woran er sich wenden kann, so zumindest so für die ersten 1, 2 Semester. Ich glaube, das würde weiterhelfen. Das ist auch so ein bisschen ja unser Konzept, ne?
Genau. Also meiner Meinung nach, als ich Studienanfänger war, habe ich erstmal alles von der Uni weg. Also war so organisatorisches Zeug, wollte ich gar nicht haben. Und ich glaube gerade das, wenn man wirklich jemanden hat, der auch im ungefähr gleichen Alter wie einer ist, der nicht so vielleicht so förmlich ist und so weiter, der einen dann sagt, hey, mach das doch einfach mal, oder das ist mega cool, und nicht von der Uni kommt, die sagt, ja, ihr müsst unbedingt ein Auslandssemester machen, ihr müsst unbedingt super viel lernen und so weiter, dann kann man damit, glaube ich, schon vielen Leuten oder Studierenden auch helfen in den ersten Semestern. Das nicht so auf Universität-Ebene, sondern mehr auf persönliche, emotionale Ebene zu bringen, diese Beziehung zum Studierenden sein. Also,
ja, genau. Ich meine, die Uni versucht das ja auf dem Auslandssemester mit dem BeBuddy-Projekt schon mal so ein bisschen zu machen, dass wenigstens Leute, die herkommen oder rausgehen, da ein bisschen vernetzt sind. Und ich habe gestern in einem Webinar im Internet Office hat jemand auch gesagt, der hat sich halt viel in die Problematiken und Barrieren reingelesen und hat festgestellt, dass halt Finanz immer die erste Frage ist. Dann war das andere, war halt Familien-Support oder halt Obligations, sei es, ob du pflegen musst oder hier arbeiten musst, also einfach Obligations. Und das dritte war Peer-to-Peer-Support. Sie gemerkt haben, in ganz vielen Studien meinte er, dass das Rausgehen dadurch halt nicht funktioniert hat, weil du nicht geglaubt hast, dass deine Peers von dir erwarten, dass du rausgehst, oder halt, dass du einfach dieses Feeling, yay, ich gehöre zu der Gruppe, die rausgeht, oder Auslandssemester ist was für mich, oder dann einfach auch diese Erfahrungen von den anderen Peers, sei es die Gleichsemestrigen oder die Ältersemestrigen. Da meinte er also, dass super oft jetzt in Studien der Faktor kommt, dass die Peers sich halt einfach so distanziert anfühlen und dass man da einfach nicht glaubt, dass man mit denen über sowas diskutieren kann.
Genau, und das wird dann ja auch ein bisschen damit behoben werden, ja. So gesagt. Dieses, ich glaube, das ist auch ein sehr großes Problem, jetzt gerade auch vergrößert noch durch Corona.
Auf jeden Fall.
Bei mir damals war es so, dass ich noch so eine emotionale Bindung zur Universität hatte und so weiter. Da hat man seine Freunde, man geht gerne zur Uni. Jetzt mit Corona weiß ich nicht, ob das noch wirklich so der Fall ist. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur das für die beruflichen Chancen macht, sondern auch wirklich Spaß dabei hat und auch Freunde findet und so eine Gruppe hat, zu der man zugehört. Weil jetzt, wenn ich mit jedem rede, auch zum Beispiel Schulzeit, man ist gerne zur Schule gegangen. Warum? Nicht, weil man was gelernt hat, sondern eigentlich, weil man seine Freunde jeden Tag gesehen hat. Also das ist so, was ich so aufgreife. Und ich glaube, da müsste man mehr ansetzen.
Ich glaube auch, vielleicht, wenn du gerade mal Corona gesagt hast, dass Corona sehr, sehr negativen Einfluss auf das Thema hat und wir noch gar nicht so absehen können, wie negativ überhaupt. Und ich glaube, auch wenn jetzt Corona, alle sagen, Corona ist jetzt so langsam vorbei, dass wir trotzdem noch wirklich stark daran arbeiten müssen, um das alles jetzt noch im Nachgang alles aufzuarbeiten.
Bedenk mal, die Leute, die jetzt anfangen, haben Tutoren, die noch nie in der Uni waren. Also meistens ist das dritte, vierte Semester so die klassische klassische Tutorensemester. Das heißt, wenn du jetzt im nächsten Semester anfängst, vermutlich eine Tutorin bekommen, die nie in einem Uni-Gebäude war. Außer so vielleicht mal für eine Prüfung. Und vom Karl kannst du jetzt nicht wirklich darauf schließen, wie im Hauptgebäude man eine
Ja, ist halt total schwierig. Kann man jetzt einfach nur hoffen, dass es jetzt dann doch irgendwie die nächsten Monate und dann spätestens zum nächsten Semester dann halt doch alles wieder ein bisschen geöffnet wird und ja, man sich auch wieder in Person begegnet, aber das ist halt, wie du auch schon meintest, man kann ja gar keine persönliche Beziehung zur Uni aufbauen. Wie denn vom PC aus? Also sorry, aber du sitzt noch vor einem Laptop, siehst die Menschen vielleicht, okay, aber dann irgendwie war auch so eine Müdigkeit, dass sowieso jede zweite Person dann irgendwann ihre Kamera ausgemacht hat und dann sitzt du da irgendwie vor solchen Kacheln und ziehst dir das rein. Also wie willst du da eine persönliche Beziehung aufbauen? Wie willst du dann auch irgendwie, natürlich kann man trotzdem irgendwo Spaß in den Inhalten und sowas haben. Und es gibt ja auch viele Menschen, die auch gerne für sich und zu Hause arbeiten, das ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Aber zum Beispiel, ich bin so eine Person, ich mag das überhaupt nicht. Ich brauchte total diese Gruppe, mit der ich mich dann treffe, zusammen lernen, dann irgendwie was essen gehen, dann noch ein bisschen machen. So, also ich habe das total gebraucht. Also für mich wäre das voll die Katastrophe gewesen, wenn das im Bachelor so gewesen wäre. Ich weiß auch nicht, ob ich dann weiter studiert hätte, bin ich ganz ehrlich. Ja. Glaube eher nicht. Also, und ich glaube ja auch, dass mega viele Menschen auch abgebrochen haben. Ich habe da jetzt keine genauen Zahlen zu.
Ich glaube, Abbruch war jetzt nicht so hoch, aber die Studienerfolge, ich meine, die haben ja bewusst BAföG verlängert. Das machst du nicht, wenn die Leute gleich gut durchkommen. Das heißt, der Staat hat schon eingesehen, okay, ja, die Beratung sagt ja auch, psychologisch ging es den Studis seit langem nicht mehr so schlecht wie jetzt. Die sind alle wirklich aufgebrannt. Die Forderung nach Präsenz-Uni ist halt vor allem wegen sozialen Aspekt. Ich meine, alleine selbst wenn es dir sachlich nicht weiterhilft, es hilft dir halt sozial weiter, Leute zu treffen, zu merken, ah, das, was ich mache, geht in die richtige Richtung, ein bisschen Feedback zu holen, weil Selbsteinschätzung kannst du auch nur dann sinnvoll machen, wenn du auch ein bisschen bei anderen sehen kannst, was gut und richtig funktioniert. Und das ist in einem Zoom-Raum, die wenigsten bleiben nach dem Seminar noch eine Sekunde im Zoom-Raum. Auch wenn manchmal, es gibt Dozenten, die dann halt irgendwie versuchen zu sagen, hey, ich mache den Raum jetzt auf, bitte bleibt noch ein paar Minuten hier, wenn ihr ein bisschen quatschen wollt. Und er hat quasi nicht aufgehört zu reden und du siehst die Kacheln verschwinden. Und
das ist auch eine ganz andere Gesprächsdynamik. Ne?
Total.
Das ist einfach nicht das Gleiche, auch Mimik, Gestik.
Ja.
So.
Ja, deswegen.
Passt einfach nicht.
Ja, es fühlt sich halt einfach wieder, ich meine, wir merken es jetzt bei Podcastaufnahmen in Persona, allein da ist der Gesprächsfluss auch schon so krass anders. Als wenn man das über Zoom aufnehmen und sonst was. Man ist halt doch irgendwie ein sozialeres Wesen, wenn man in Persona da ist. Weil die Person fühlt sich halt auch dann da an und nicht. Die wenigsten Menschen sind so quasi, sind so ein Online-Leben, dass die quasi in Persona und Online-Stream als gleichwertig wahrnehmen.
Ja, genau, das ist gerade auch das Problem für unseren Verein gerade natürlich. Aber ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit für alle, jetzt ehrenamtlich Verein oder Vereine generell, neue Leute zu finden. Und das ist auch wichtig, dass wir dann gerade jetzt da sind.
Ja.
Auf andere Vereine natürlich bezogen, dass man noch die zweite oder noch eine Möglichkeit hat, neue Leute kennenzulernen, gerade in der Pandemie. Ne? Und natürlich, wir versuchen noch immer Stammtische auch in Präsenz durchzuführen, dann halt Corona-regelkonform, aber das wird halt auch, also wir können halt zweimal im Monat einen Stammtisch durchführen, wo auch dann 8 bis 10 Leute halt wirklich kommen und sich unterhalten und da auch Spaß haben. Das ist dann auch das, wofür dann die Vereine auch gut sind.
Ja, wir sind auch vielfach irgendwie befreundet, so das ist schon so eine Community, die sich da aufgebaut hat.
Also Martin ist zum Beispiel mein Nachbar. Genau, ich bin eigentlich auch nur zum Verein gekommen, dadurch, dass Martin mein Nachbar ist, wir befreundet waren und er gesagt hat, hey, guck mal, ich war davor gar nicht so in dem Thema drin, ich habe mich nur auf mich konzentriert und dachte so, ja, das ist so viel verschenktes Potenzial von Studierenden. Also wir sind schon ein Verein sehr gut alle befreundet und ich glaube, das ist gerade sehr wichtig, damit man weitermacht, dass man Freunde hat.
Hobby, es ist halt so Work-Life-Balance, dass man dann auch was anderes macht. Es hat noch den Vorteil, dass man so ein bisschen was für die Uni was mitnimmt, aber auch distanziert zur Uni. Das ist so, glaube ich, so ein guter Fall, dann auch da ein bisschen wieder Motivation für die Uni reinzuholen.
Vielleicht auch noch für alle Interessierten, also die nächste Kohorte vom Partnerschaftsprogramm startet jetzt nächstes Semester. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, so, das interessiert euch, würdet ihr gerne teilnehmen, dann schreibt uns einfach über das Kontaktformular auf der Webseite www.firstgen.de. Aber ich glaube mal, wir verlinken das dann auch nochmal.
Genau.
Genau, ansonsten kommt gerne mal zum Stammtisch, aber schreibt uns einfach, ansonsten veröffentlichen wir das auch nochmal auf Instagram. Da kommen dann auch nochmal ein paar Infos regelmäßig. Also am besten unseren Instagram-Kanal abonnieren.
Ja, perfekt. Würde ich euch beiden sehr danken, dass ihr hier wart. War auf jeden Fall super interessant. Dann die Leute auch wieder auf dem Laufenden und mal gucken, was man wieder als nächstes zusammen macht. Ich meine, wir hatten ja auch schon Veranstaltungen zusammen.
Genau. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau.
Sehr gerne.
Und auch sehr gerne. Wir waren sehr gerne hier. Ich habe das Gespräch sehr genossen.
Ja, schön. Freut mich auch, dass ihr da seid.